Es hatte sich in den vergangenen Wochen schon abgezeichnet und gestern Nachmittag war es dann soweit. Abdullah Öcalan, der Anführer der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, hat seine Leute zum Gewaltverzicht und zur Auflösung der PKK aufgerufen. Nach mehr als 40 Jahren Kampf zwischen der PKK und dem türkischen Staat, an dessen Spitze inzwischen Präsident Recep Tayyip Erdogan steht. 26 Jahre nach seiner Inhaftierung auf der türkischen Insel Imrale hat Öcalan diesen Schritt getan. Einen historischen Schritt, der nun aber viele Fragen aufwirft. David Bartelt leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, die der Partei Bündnis 90 Die Grünen nahesteht, und mit ihm habe ich vorhin gesprochen. Wie gesagt, Öcalan sitzt seit 26 Jahren im Gefängnis. Wie viel Einfluss hat er denn überhaupt noch auf seine Anhänger? Kann man einfach davon ausgehen, dass alle kurdischen Kämpfer seinem Aufruf folgen und tatsächlich die Waffen niederlegen werden?
Also das, was wir gestern erlebt haben, hat gezeigt und bei meinen Gesprächen der Parteizentrale der kurdischen Partei DEM, jetzt vor kurzem in Ankara, hat sich das auch nochmal bestätigt. Die Autorität ist nach wie vor da. Sie ist zumindest so groß, dass niemand jetzt Nein sagen wird. Es werden viele wahrscheinlich von der PKK-Führung in der Türkei, auch aus Syrien, denn das gehört dazu, sagen Ja. Und dann vielleicht ein kleines, leises Aber. Und dieses Aber ist ja auch berechtigt, denn was wir gestern gehört haben, ist ja ein erster, ein wichtiger, ein entscheidender Schritt. Aber die Ausbuchstabierung, wie das dann in der Praxis laufen soll, das ist ja darin noch nicht beschrieben. Und das wird noch ein langer Weg.
Und das Aber der syrischen Kurden ist ja nicht ganz so leise gewesen, als die sich gestern zu Wort gemeldet haben. Sie haben ja betont, dass Öcalans Aufruf nicht für sie gelte. Wird dadurch einiges in Frage gestellt von dem, was Öcalan da gestern in Gang gesetzt hat?
Na, es gab auch Stimmen, die gesagt haben, ja, wir machen das, wenn die Voraussetzungen dafür da sind. Ich denke, das ist sozusagen das Aber auch für die PKK und für die Kurden der Türkei. Aber in Syrien ist das natürlich nochmal eine andere Bedingung. Das ist ja die einzige Region da im Nordosten, wo noch gekämpft wird nach dem Sturz Assads. Und natürlich werden die SDF-Kämpfer und ihre kurdischen Einheiten insbesondere jetzt unter diesen Bedingungen, wo sie unter Beschuss sind, nicht zuletzt von türkischen Einheiten, die Waffen nicht niederlegen. Aber das grundsätzliche Ja, wir können uns das vorstellen, ist auch dort erklungen. Und darum wird es jetzt genau gehen müssen. Welche Bedingungen lassen sich erfüllen? Was möchte die Regierung zugestehen? Was möchte die kurdische Seite tatsächlich erfüllt sehen? Das wird noch ein längerer Prozess.
Wie nehmen Sie denn seit gestern die Stimmung in der Bevölkerung der Türkei wahr? Was erhoffen sich die Menschen von der neuen Lage und was erwarten sie realistischerweise?
Ja, ich glaube, die Stimmung unter den Kurdinnen und Kurden ist gut. Dieser Schritt war jetzt seit langem erwartet, also insofern jetzt auch nicht mehr die große Überraschung. Aber dieser Prozess ist nötig. Das hat Öcalan in dem Statement ja auch beschrieben. Die Bedingungen für den bewaffneten Kampf, die mal gegeben waren, weil der türkische Staat völlig repressiv vorging, also sich ihn überhaupt nicht bewegt hat, jetzt in dieser Logik, die haben sich verändert. Und es braucht einen politischen Prozess. Aber es braucht eben auch eine Integration, sagen wir mal, der kurdischen Bevölkerung, immerhin mehr als ein Fünftel der Bevölkerung, das sind ja auch Wählerstimmen, eine Integration in die türkische Gesellschaft. Bisher werden die Kurden immer noch pauschal als innere Feinde behandelt. Und es gibt große Zweifel und auch ja viel Vorgehen der türkischen Regierung, gerade in der letzten Zeit, gegen die Demokratie, gerade in den Kurdengebieten, wo kurdische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister einfach abgesetzt werden und durch Zwangsverwalter ersetzt werden oder wo Leute nach wie vor zu Hunderten einfach mit dem Pauschalvorwurf des Terrorismus Unterstützung ins Gefängnis gehen. Also da sind die Erwartungen groß, politische Gefangene und Demokratisierung in einem umfassenderen Sinne. Und den Weg fortzuführen, den Erdogan selbst vor mittlerweile 13 Jahren mal begangen, als er den Gebrauch oder das Lehren der kurdischen, Verwenden der kurdischen Sprache in Schulen etwa grundsätzlich erlaubt hat. Es ist nach wie vor kein Recht, sondern nur ein Zugeständnis. Aber das war ein wichtiger Schritt. Und die Kurden und Kurdinnen, glaube ich, hoffen jetzt sehr stark darauf, dass sich da endlich mehr bewegt.
Wie zuversichtlich sind Sie in dieser Hinsicht?
Ja, ich glaube, dass da was geht. Die Frage ist, also wäre es ja nicht der erste Versuch, Frieden zu machen. Und man muss nur auch sagen, das Wort Frieden ist jetzt seitens der türkischen Regierung dann doch in einem sehr engen Sinne bisher vorbereitet worden. Also sind eher in Richtung Diktatfrieden sich bewegen im Sinne, wir machen jetzt nochmal ganz viel Druck eben auch über wirklich blanke Repression, um dann vielleicht eine Position der Stärke zu haben. Auf der anderen Seite braucht Erdogan auch die Stimmen der Kurdinnen und Kurden, die ja auch in großen Teilen eine konservative, sunnitisch geprägte Bevölkerung sind. Aber es sind eben Wählerstimmen. Erdogan möchte wiedergewählt werden. Und dafür braucht er eine verfassungsändernde Mehrheit im Parlament. Die kriegt er nur mit den Stimmen der Partei DEM. Also das ist eine Dimension. Und die andere Dimension ist Syrien. Der Nordost für Syrien ist sozusagen türkisches Innenpolitikgebiet. Da den Konflikt mit den Kurden zu lösen, ist für Erdogan mit seinen Ambitionen, die Türkei als Mittelmacht hier im, nicht nur, aber vor allen Dingen hier im Nahen Osten zu etablieren, total wichtig. Insofern sind, glaube ich, die Bedingungen jetzt etwas solider, dass auch die türkische Regierung jetzt nicht wieder abbricht, sondern an diesem Weg auch weitergeht, aber es wird schwierig.